Der Sommer des Jahres 1998 legte sich wie eine warme, trügerische Decke über die kleine Farmstadt, in der ich, Bill Fletcher, lebte. Ich war 15 Jahre alt, ein Junge, der gerade den Übergang zwischen Kindheit und Jugend spürte. Mein Zuhause war ein großes Backsteinhaus auf einem Doppelgrundstück. Es war wahrscheinlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaut worden und seine Mauern wirkten, als hätten sie schon viele Geheimnisse verschluckt. Für die Nachbarschaft war es einfach ein schönes, altes Haus. Für mich aber war es der Ort, an dem ich lernen sollte, wie dünn der Schleier zwischen Normalität und Albtraum sein konnte. Ich lebte mit meiner Mutter Karen Fletcher. Mein Vater Hank war gestorben, bevor ich ihn richtig kennenlernen konnte. Ein Autounfall hatte ihn das Leben gekostet, als ich noch ein Baby war. Die Stadt sprach nicht gerne darüber und meine Mutter erwähnte ihn nur selten. Er hing als Foto im Wohnzimmer, das war alles. Sie hatte das Haus von ihren Eltern geerbt und war entschlossen, hier ihre Familie großzuziehen. Doch die Familie war durch das Schicksal halbiert worden, sodass nur sie und ich übrig blieben. Karen arbeitete als Krankenschwester im Krankenhaus am anderen Ende der Stadt. Ihre Schichten waren lang, oft durch die ganze Nacht hindurch. Als Kind musste ich deshalb meist bei meiner Tante schlafen. Erst in den letzten Jahren hatte meine Mutter mir erlaubt, nachts allein im Haus zu bleiben. Ich nutzte diese Freiheit nicht aus. Keine wilden Partys, keine nächtlichen Ausflüge. Mein schlimmster Regelbruch bestand darin, dass ich Freunde einlud, um an den Wochenenden Filme zu schauen und Videospiele zu spielen, bis uns die Augen zufielen. An jenem Freitagabend war ich jedoch allein. Ich saß im ersten Stock in meinem Zimmer, aß Popcorn und sah einen alten Horrorfilm, während im Hintergrund ein Grunge-Sender im Radio lief. Meine einzige Gesellschaft war mein Kater Max, ein schwarz-weißes Tier mit eigenem Kopf. Er sprang ständig auf den Fernseher, was mich zur Weißglut trieb. Schließlich schnappte ich ihn und setzte ihn vor die Tür meines Zimmers. »Bleib draußen, Max. Ich will endlich mal einen Film ohne deine Eskapaden sehen.« Ich mochte den Kater nicht besonders. Er hatte die Angewohnheit, nachts auf mein Bett zu springen, mir mit seinen Krallen den Rücken aufzuschlitzen und dann unschuldig davonzutrotten. Noch immer brannten 5 lange Kratzspuren auf meiner Haut, die er mir in der Nacht zuvor verpasst hatte. Ich legte mich zurück und wollte den Film weitersehen, als ein leises Krachen von unten zu hören war. Sofort drehte ich das Radio leiser und hielt die Luft an. Das Haus knarrte oft. Das kannte ich schon. Aber dieses Geräusch war kein altes Holz. Es war ein dumpfes Klirren, wie von einem Teller oder Glas. »Verdammt, Max«, murmelte ich, »wenn du wieder auf der Anrichte bist, bringe ich dich eigenhändig um.« Langsam stieg ich die Treppe hinunter, schaltete dabei nacheinander die Lampen ein. In der Küche war alles in Ordnung. Kein zerbrochenes Geschirr, kein verschobener Stuhl. Im Wohnzimmer lagen die Untersetzer akkurat wie immer. Max war nirgends zu sehen. Ein mulmiges Gefühl kroch mir in den Bauch. Ich ging zur Haustür, überprüfte das Schloss. Verriegelt. Die Hintertür war ebenfalls verschlossen. Doch als ich mich umdrehte, hörte ich draußen ein leises Miauen. Ich öffnete die Tür vorsichtig. Der Laut kam vom Garten. Unser Grundstück war doppelt so groß wie die üblichen und endete in einem kleinen Waldstück. Nachts wirkte das Gelände unheimlich, fast wie eine andere Welt. Ich holte meine Taschenlampe aus der Küche und bemerkte dabei etwas Beunruhigendes. Das Küchenfenster stand offen, ungefähr 15 Zentimeter. Es ließ sich nicht weiter öffnen, weil es alt war, aber es reichte, damit Max hinausgelangt sein konnte. Ich schloss und verriegelte es. Dann ging ich in den Garten. Die kühle Luft roch nach feuchtem Gras, während ich das Miauen immer deutlicher hörte. Es kam aus dem Werkzeugschuppen. Für einen Moment erinnerte ich mich an alte Geschichten, die Kinder auf dem Schulhof erzählten. Geschichten über Verrückte, die Tiergeräusche nachahmten, um Kinder aus dem Haus zu locken. Ich schüttelte den Kopf. »Du bist kein kleines Kind mehr, Bill«, sagte ich mir. Du bist 15 Jahre alt und hast mehr Koffein im Blut, als gesund ist. Mit einem Ruck stieß ich die Schuppentür auf und leuchtete hinein. Dort, hinter dem alten Rasenmäher, kauerte Max. Seine Augen funkelten im Lichtstrahl. »Du blödes Vieh«, zischte ich. Als ich ihn hochnehmen wollte, fauchte er und sprang tiefer in den Schuppen. »Na schön, bleib hier, dann kommst du halt, wenn du Hunger hast«, murmelte ich. Ich schloss die Tür und ging zurück ins Haus. Es war fast 4 Uhr morgens, als ich endlich wieder in meinem Zimmer war. Ich zog mein T-Shirt aus, warf es in den Wäschekorb und betrachtete im Spiegel meinen Rücken. 5 geschwollene Kratzer zogen sich über die Haut. Ich seufzte, löschte das Licht und legte mich hin. Das Zimmer lag in völliger Dunkelheit. Nur ein schmaler Lichtstreifen fiel durch den Türspalt vom Flur herein. Dann bemerkte ich, wie der Streifen breiter wurde. Die Tür bewegte sich, ganz langsam. »Max«, flüsterte ich. Doch in dem Moment erstarrte mein Atem. Denn Katzen kratzen mit 4 Krallen, nicht mit 5. Max war draußen. Etwas anderes war dabei, mein Zimmer zu betreten. Mein Herz schlug wie ein Vorschlaghammer, während der Türspalt immer breiter wurde. Ich lag völlig still, presste mein Gesicht in das Kissen und hoffte, dass es nur meine Einbildung war. Doch dann knarrte das Holz leise, als würde sich jemand schwerfällig gegen die Tür lehnen. Ein Schatten glitt in das Zimmer. Sekunden später spürte ich, wie das Gewicht auf meiner Matratze nachgab. Mit einem Ruck drehte ich mich um, bereit mit bloßen Fäusten um mein Leben zu kämpfen. Und da war er, Max. Er saß am Fußende meines Bettes, leckte sich seelenruhig das Fell und sah mich mit seinen grünen Augen an. Ich sank zurück und ließ erleichtert die Schultern fallen. »Verdammt, Max, du hast mir fast einen Herzinfarkt verpasst.« Doch in dem Augenblick, als die Erleichterung über mich hereinbrach, setzte sich wieder ein bohrender Gedanke fest. Wie war er zurück ins Haus gekommen? Ich hatte ihn doch im Schuppen gelassen und danach die Tür verschlossen. Und selbst wenn er durch irgendeine Lücke ins Haus gelangt war, wie konnte er plötzlich oben im Flur auftauchen? Ich verscheuchte die Gedanken, packte ihn und setzte ihn kurzerhand wieder vor die Tür meines Zimmers. »Schluss für heute«, murmelte ich, verriegelte die Tür und legte mich wieder hin. Schließlich fiel ich doch in einen unruhigen Schlaf. Am nächsten Morgen wurde ich von einem vertrauten Geruch geweckt. Speck und Eier. Meine Mutter stand in der Küche, als wäre die Nacht zuvor nie passiert. Sie lächelte mich an, als ich verschlafen am Tisch Platz nahm. »Gut geschlafen?«, fragte sie. »Ja, einigermaßen«, log ich. Dann zögerte ich. »Sag mal, wie kann es sein, dass Max immer wieder ins Haus kommt, auch wenn ich ihn draußen aussperre?« Karen lachte leise. »Das Haus ist alt, Bill. Es gibt bestimmt kleine Öffnungen in den Wänden oder im Fundament. Ratten, Waschbären, manchmal sogar Katzen finden da ihren Weg hinein.« Ihre Erklärung klang vernünftig, und im hellen Tageslicht wirkte alles viel harmloser. Doch ihre nächsten Worte ließen mir das Blut in den Adern gefrieren. »Ach, und bitte denk daran, das Küchenfenster heute Nacht zu schließen. Es war heute Morgen ein Stück weit offen. Ich will keine Insekten im Haus.« Ich starrte sie an. »Das kann nicht sein. Ich habe es letzte Nacht verriegelt.« »Dann musst du dich getäuscht haben.« Sie zuckte die Schultern und stellte mir meinen Teller hin. Doch ich wusste, dass ich mich nicht getäuscht hatte. Ich erinnerte mich genau daran, wie ich das Fenster geschlossen und den Riegel umgelegt hatte. Den restlichen Tag verbrachte ich mit banalen Dingen, als wäre nichts geschehen. Ich zockte ein paar Videospiele, hörte Musik und versuchte, die Gedanken aus meinem Kopf zu verdrängen. Doch als die Sonne unterging, schlich sich das unheimliche Gefühl zurück. Wieder war ich allein im Haus. Wieder hörte ich das Knarren der alten Holzbalken, das mir diesmal lauter vorkam als sonst. Ich kontrollierte jedes Fenster, jede Tür. Alles war verschlossen. Max saß in einer Ecke des Wohnzimmers und starrte regungslos in die Dunkelheit. Kurz nach Mitternacht schaltete ich den Fernseher ein, um mich abzulenken. Ein Baseballspiel lief und ich brüllte wütend gegen den Bildschirm, als ein Spieler einen entscheidenden Schlag verpatzte. »Springer, du Vollidiot! Schick ihn zurück nach Arizona!« Mein Geschimpfe hallte durchs leere Wohnzimmer. Dann fiel mir auf, dass etwas fehlte. Das normale Hintergrundgeräusch der Nacht. Es war zu still. Kein Zirpen der Grillen, kein Rascheln der Blätter draußen. Nur Schweigen. Plötzlich durchschnitt ein Schrei die Stille. Kein menschlicher Schrei, aber auch nicht das Geräusch eines bekannten Tieres. Es war ein durchdringender Laut, der irgendwo zwischen Wut und Schmerz lag, so laut, dass mir das Herz in die Kehle schoss. Ich erstarrte, lauschte. Der Schrei wiederholte sich, diesmal näher. Er klang, als würde er vom Wald hinter unserem Grundstück kommen, vielleicht nur wenige hundert Meter entfernt. Ich fühlte mich gleichzeitig sicher und hilflos. Sicher, weil ich im zweiten Stock war, die Tür verschlossen und sogar eine kleine Pistole in meiner Schublade hatte. Hilflos, weil ich wusste, dass mein Haus voller alter Spalten und Öffnungen war, durch die etwas hineingelangen konnte. Ich nahm Max hoch, der nervös fauchte, und trug ihn zur Hintertür. »Viel Glück, Kerl. Wenn du schon Löcher in den Wänden findest, um hier reinzukommen, dann kannst du auch draußen überleben.« Ich setzte ihn hinaus. Dann nahm ich meine Taschenlampe und wagte mich in den Keller. Der Boden bestand aus nackter Erde, die durch die Feuchtigkeit zu Schlamm geworden war. An der Decke hing eine alte Glühbirne, die ich an einer Kordel einschalten konnte. Das Licht flackerte schwach. Hinter einem Stapel von alten Möbeln entdeckte ich es. Ein Loch in der Wand. Es war mindestens 60 Zentimeter hoch und beinahe einen Meter breit. Groß genug, dass ein Mensch hindurchkriechen konnte. Der Schreck fuhr mir durch die Glieder. Genau hier konnte Max ins Haus gelangen. Oder etwas anderes. Plötzlich ertönte der Schrei erneut. Diesmal direkt vor dem Haus. Ich stürzte nach vorn, packte eine alte Holztür und legte sie über das Loch. Dann türmte ich Holzscheite dagegen, bis eine Art Barrikade entstand. Einen Moment später donnerte es gegen die provisorische Sperre. Ein Kratzen, ein Schaben. Doch sie hielt stand. Dann Stille. Schweißgebadet stand ich im dunklen Keller und lauschte. Nichts. Nur mein eigener Atem. Schließlich nahm ich Max auf den Arm. Er war mir nachgelaufen und stieg langsam die Stufen hinauf. Zurück in meinem Zimmer wagte ich einen Blick aus dem Fenster. Am Waldrand bewegte sich eine dunkle Gestalt. Sie blieb stehen, drehte sich zu mir und starrte. Wir sahen uns an, und ich wusste in diesem Moment, das war erst der Anfang. Die Gestalt am Waldrand verfolgte mich noch lange in meinen Gedanken. Ich konnte nicht erkennen, ob es ein Mann oder etwas anderes war, doch das Gefühl, dass er mich gesehen hatte, war unbestreitbar. Ich zog die Vorhänge zu und versuchte, die Nacht irgendwie zu überstehen. Schließlich schlief ich ein, wenn auch unruhig, begleitet von Albträumen, in denen Krallen über meine Haut fuhren. Am nächsten Morgen tat ich so, als wäre nichts geschehen. Meine Mutter bereitete das Frühstück, redete über ihre Nachtschicht im Krankenhaus und bemerkte nicht, dass ich kaum ein Wort herausbrachte. Sie wusste nicht, dass ich in der Dunkelheit meines Zimmers einem Fremden in die Augen gesehen hatte. »Du siehst blass aus, Bill«, stellte sie fest. »Alles in Ordnung?« »Alles gut«, log ich und schob ein Stück Toast in meinen Mund. Ich wollte ihr keine Angst machen. Den Tag über versuchte ich, mich abzulenken. Ich reparierte lose Schrauben an meinem Fahrrad, las in einem Comic und spielte mit Max. Aber immer wieder wanderte mein Blick zum Waldrand. Er sah im hellen Licht friedlich aus, beinahe schön, als könne dort nie etwas Böses lauern. Doch in meinem Kopf hallte der Schrei nach, den ich in der Nacht gehört hatte. Die folgenden Nächte verliefen ruhig. Ich kontrollierte jedes Fenster, jede Tür und verbarrikadierte den Keller provisorisch, soweit es ging. Max blieb seltsam still, als wüsste er mehr, als er mir zeigen wollte. Am Freitag jedoch änderte sich alles. Ich saß vor dem Fernseher, ein Baseballspiel lief, und ich brüllte wie gewohnt meinen Frust in den Raum. Was sieht der Trainer in diesem Typen? Schick ihn zurück nach Arizona. Kaum hatte ich das gesagt, verstummte ich abrupt. Ein Schrei schnitt durch die Nacht, diesmal lauter als je zuvor. Er war so schrill und unnatürlich, dass ich aufsprang. Es klang, als käme er direkt aus den Bäumen hinter unserem Grundstück. Ich stand reglos da, die Fernbedienung noch in der Hand, und lauschte. Der Schrei wiederholte sich, wurde lauter, näher. Meine Nachbarn, meist ältere Leute, waren sicher schon im Bett. Niemand würde die Polizei rufen. Ich war allein. Mein Blick fiel auf Max, der fauchend vor der Hintertür stand. Verdammt, flüsterte ich, ich muss wissen, was da los ist. Ich öffnete die Tür, setzte den Kater hinaus und hoffte, dass er sich irgendwo in Sicherheit bringen konnte. Dann schnappte ich mir die Taschenlampe und ging in den Keller. Der modrige Geruch von feuchter Erde schlug mir entgegen. Das Licht meiner Lampe flackerte, als ich die schmale Treppe hinunterstieg. Dort, hinter einem Stapel alter Möbel, lag die Barrikade. Die Holztür, die ich über das Loch gelegt hatte, war noch da, doch sie wackelte leicht. Ich hörte Schritte draußen, schwer und unregelmäßig, als würde etwas mit enormer Kraft durch den Garten gehen. Ich fror ein, hielt die Luft an. Dann ein Krachen. Etwas schlug gegen die Barrikade. Holz splitterte, doch sie hielt stand. Ein Kratzen folgte, ein Krallen- oder Fingernägelgeräusch, das langsam über das Holz glitt. Nein, nicht noch einmal, murmelte ich. Mit zitternden Händen packte ich weitere Holzstücke und stapelte sie vor die Tür. Dann wartete ich. Wieder ein Schlag, so heftig, dass der ganze Keller bebte. Ich klammerte mich an die Taschenlampe, während das Licht von der Decke unruhig schwankte. Und dann plötzlich Stille. Ich wagte kaum zu atmen. Sekunden wurden zu Minuten. Schließlich nahm ich Max auf den Arm, er war mir doch wieder gefolgt, und rannte die Treppe hinauf. Ich schloss die Kellertür ab und presste meinen Rücken dagegen. Alles blieb ruhig. Langsam ging ich in mein Zimmer zurück, das Herz schlug mir bis zum Hals. Ich stellte Max auf den Boden und trat ans Fenster. Am Waldrand bewegte sich wieder etwas. Eine Gestalt, diesmal deutlicher sichtbar. Sie rannte in die Bäume, hielt aber kurz inne, drehte sich um und schaute direkt zu mir hinauf. Meine Beine wurden weich. Es war keine Einbildung. Jemand war dort draußen. Jemand, der den Weg in mein Haus kannte. Am nächsten Morgen versuchte ich, mich normal zu verhalten. Meine Mutter merkte nichts. Ich wollte heute ein paar Besorgungen machen, sagte sie beiläufig, während sie ihre Tasche nahm. Alles klar, Mom, antwortete ich, als wäre alles in bester Ordnung. Doch innerlich schmiedete ich einen Plan. Ich konnte nicht mehr tatenlos warten. Ich musste wissen, wer oder was da draußen war. Also beschloss ich, das Loch im Keller endgültig zu schließen. Ich besorgte einen Sack Zement, mischte ihn mit Wasser und begann, die Lücke zu verfüllen. Es war mühsam, doch die Arbeit beruhigte mich. Ich redete mir ein, dass, wenn der Zugang verschlossen war, auch die Gefahr verschwinden würde. Doch während ich den letzten Eimer Schlamm über die feuchte Masse goss, fiel mir etwas auf. Ich betrachtete die zerkratzte Oberfläche der Holztür, die ich zur Barrikade benutzt hatte. Tiefe Furchen zogen sich über das Holz, und plötzlich wurde mir klar, das waren keine Tierkrallen, es waren Fingernägel, menschliche Fingernägel. Mein Magen drehte sich um, während mir klar wurde, dass ich die letzten Nächte nicht von einem Tier, sondern von einem Menschen beobachtet worden war. Und dieser Mensch wollte ins Haus. Ich trat zurück, wischte mir den Schweiß von der Stirn und starrte in die Dunkelheit des Kellers. Der Schrei war kein Tier gewesen. Es war ein Mensch, der schrie. Ein Mensch, der dort draußen auf mich wartete. Die Stunden nach meiner Entdeckung im Keller vergingen quälend langsam. Ich fühlte mich wie ein Gefangener in meinem eigenen Haus. Alles in mir schrie danach, Antworten zu finden. Wer war dieser Mensch, der nachts durch ein Loch in unsere Mauern schlich? Warum ließ er Kratzspuren wie ein Tier zurück? Und weshalb beobachtete er mich, anstatt einfach zuzuschlagen? Am nächsten Morgen wartete ich, bis meine Mutter eingeschlafen war. Nach ihren Nachtschichten schlief sie meist bis in den Nachmittag hinein. Ich packte meinen Rucksack mit einer Taschenlampe, einer Flasche Wasser, einem Taschenmesser und ein paar Broten. Max folgte mir neugierig, als ahne er, dass ich etwas Ungewöhnliches vorhatte. »Bleib besser hier«, sagte ich zu ihm. Doch er starrte mich mit seinen grünen Augen an und schlich mir nach, als ich durch den Garten Richtung Wald ging. Der Wald hinter unserem Grundstück war ungefähr 2 Hektar groß. Im Winter konnte man fast bis zum Fluss auf der anderen Seite blicken, doch im Sommer wucherte hier alles. Meterhohe Bäume ließen nur kleine Lichtstrahlen durch ihr Blätterdach und der Boden war von Farnen und Sträuchern überwuchert. Ich drang tiefer ein, spürte, wie die Stille des Waldes schwer auf meinen Schultern lag. Max schlich an meiner Seite, kauerte sich hinter Baumstämme, als wäre er ein kleiner Jäger. Ab und zu hörte ich das Knacken von Zweigen, doch das konnte auch er sein. Die Luft war feucht und der Geruch nach Moder und altem Holz hing in meiner Nase. Nach einer Weile wollte ich schon aufgeben. Ich hatte das Gefühl, im Kreis zu laufen und überlegte, zurückzukehren. Da blieb Max plötzlich stehen. Sein Fell stellte sich auf, er fauchte in eine Richtung, die ich zunächst nicht erkennen konnte. »Was ist los, Max?« flüsterte ich. Dann hörte ich es. Ein leises Tropfen, wie Wasser, das von einer Steinwand rann. Ich schob die Zweige beiseite und entdeckte eine kleine Öffnung im Hang. Sie war kaum mehr als 1 Meter hoch und einen knappen Meter breit, verborgen unter Ästen und Laub. Von Weitem hätte man sie für einen Fuchsbau gehalten. Doch das hier war kein Tierbau. Die Äste waren so arrangiert, dass sie die Öffnung tarnten, und innen erkannte ich deutliche Spuren, dass jemand den Platz als Unterschlupf genutzt hatte. Mit klopfendem Herzen leuchtete ich hinein. Der Boden war mit Heu und alten Decken ausgelegt. An den Wänden klebten Zweige und Blätter, offenbar um Feuchtigkeit abzuhalten. Es sah beinahe gemütlich aus, wie eine improvisierte Behausung für jemanden, der wusste, wie man in der Wildnis überlebt. »Oh Gott«, murmelte ich. Ich wagte einen Schritt hinein. Max jedoch blieb draußen, sein Körper angespannt, die Augen groß. Plötzlich raste er wie wild ins Innere, sprang herum, als wolle er die Wände zerkratzen. Er fauchte, knurrte sogar, ein Laut, den ich noch nie von ihm gehört hatte. »Max, hör auf«, rief ich und wollte ihn packen, doch er schlug nach meiner Hand, riss mir die Haut am Handrücken auf. Blut tropfte auf den Boden, erschrocken zog ich mich zurück. Max blieb im Inneren der Höhle, fauchte und starrte in eine dunkle Ecke, als sei dort etwas, das ich nicht sehen konnte. Ich hielt es nicht mehr aus, trat hinaus ins Freie und wartete. Doch er beruhigte sich nicht. »Dann bleib eben hier«, murmelte ich, halb wütend, halb verängstigt. Ich drehte mich um und trat den Rückweg an. Die Sonne stand schon tiefer, als ich endlich wieder im Garten war. Ich setzte mich in die Küche, starrte die offene Hintertür an und hörte die Geräusche des Waldes. Es dauerte Stunden, bis ich Max wieder hörte. Doch diesmal klang sein Miauen anders. Nicht nach Hunger oder Aufmerksamkeit, sondern nach Schmerz. Ich erstarrte. Es kam nicht aus dem Garten. Es kam von oben. Langsam schlich ich die Treppe hoch. Das Geräusch führte nicht in mein Zimmer, sondern zum Dachboden. Doch unser Dachboden war verschlossen. Die Luke ließ sich nur von innen öffnen und ein schweres Brett verhinderte, dass die Treppe einfach herunterklappte. Normalerweise brauchte man einen Besenstiel oder musste bereits oben sein, um den Zugang freizumachen. »Unmöglich«, flüsterte ich. Das Miauen verstummte. Stattdessen hörte ich Schritte, schwer und bestimmt, genau über meinem Kopf. Dann ein Kratzen, als würde jemand mit Fingern über die Dielen fahren. Meine Kehle schnürte sich zu. Ich wich zurück, rannte in mein Zimmer und riss das Telefon vom Schreibtisch. Mit zitternden Fingern wählte ich den Notruf. 112, was ist Ihr Notfall? Fragte eine Stimme am anderen Ende. Hier ist Bill Fletcher. Ich wohne an der Westwood Lane Nummer 18. Jemand ist auf meinem Dachboden. Bitte, Sie müssen sofort kommen. Noch während ich sprach, zerrte jemand an der Luke über mir. Sie ächzte und knarrte, als würde gleich jemand herunterspringen. Ich sprang in den Flur, packte die Kordel und riss die Luke mit aller Kraft wieder zu. Mit meinem ganzen Gewicht hielt ich sie unten, während oben jemand dagegen hämmerte. »Bleiben Sie dran, wir schicken sofort jemanden«, dröhnte die Stimme aus dem Telefon. Doch plötzlich riss es in meiner Hand. Ich schaute hinunter. Die Schnur des Telefons war durchtrennt. Kein Signal mehr. Über mir bebte die Luke und ein durchdringender Schrei erfüllte das ganze Haus. Die Luke bebte, als würde ein Riese auf ihr herumtrampeln. Ich stemmte mich mit aller Kraft dagegen. Meine Hände glitten über das grobe Holz und meine Arme wurden taub vor Anstrengung. Jede Sekunde erwartete ich, dass der Widerstand nachgeben würde und die Kreatur oder der Mensch auf mich herabstürzte. Dann, ganz plötzlich, verstummte das Dröhnen. Kein Schaben, kein Kratzen mehr. Nur mein eigener, heiserer Atem erfüllte den Flur. Ich blieb reglos, klammerte mich an das Seil und wagte nicht loszulassen. Sekunden dehnten sich zu Minuten. Schließlich hörte ich Schritte, diesmal schwerer und zielgerichteter, die sich vom Dachboden entfernten. Gerade in diesem Moment heulten draußen Sirenen auf. Blaue Lichter blitzten durch die Vorhänge und Sekunden später krachten Schritte die Treppe hinauf. Zwei Männer in Uniform stürmten den Flur. Der ältere von ihnen mit grauem Haar und markanten Gesichtszügen riss mich zurück. Der jüngere hob seine Dienstwaffe und zielte auf die Luke. »Alles in Ordnung, Junge«, keuchte der ältere, der sich als Officer Walker vorstellte. Ich nickte nur stumm, zeigte mit zitternder Hand nach oben. Der jüngere, Officer Dixon, schob mich beiseite. »Bestätigen Sie, Fletcher, jemand da oben?« »Ja«, stieß ich hervor. »Da war jemand. Er hat versucht, herunterzukommen. Und mein Kater. Ich habe ihn gehört.« Die beiden tauschten einen kurzen Blick. Dann zog Dixon vorsichtig das schwere Brett beiseite, das die Luke blockierte, und ließ die Treppe langsam herab. Jeder Knarrton klang wie ein Donnerschlag. »Wir gehen rauf«, flüsterte Walker. »Bleib unten, Junge.« Ich stand am Fuß der Treppe, während sie vorsichtig hinaufstiegen, die Pistolen im Anschlag. Meine Hände zitterten. Ich klammerte mich an den Besen, den ich noch immer hielt, als wäre er eine Waffe. Oben hörte ich gedämpfte Stimmen. »Mein Gott«, murmelte Dixon, »sichern Sie die Ecke.« »Alles klar«, antwortete Walker. Kurze Stille, dann »clear«. Die Anspannung in mir brach nicht ab. Im Gegenteil. Sie wuchs, denn sie hatten niemanden gefunden. Ich kletterte einige Stufen hinauf. Mein Herz schlug mir in der Brust, als ich meinen Kopf durch die Öffnung steckte. Der Dachboden war leer. Staub wirbelte durch die Luft und die Balken warfen unheimliche Schatten. Doch am Boden lag etwas, das mir die Beine wegzog. Max. Mein Kater lag in einer Blutlache, sein Fell triefte rot. Die Augen waren leer, der Körper schlaff. Ein Würgen stieg mir in die Kehle. »Nein, Max«, flüsterte ich, während mir Tränen in die Augen schossen. Walker legte mir die Hand auf die Schulter, aber seine Stimme klang hart. »Es tut mir leid, Junge.« Ich wollte mich abwenden, doch dann bemerkte ich etwas an der Wand. Worte, hastig hingeschmiert mit dem Blut meines Katers. Zwei einfache Wörter. »Komm bald.« Mir wurde eiskalt. Ich stolperte zurück, starrte auf die Worte, während mein Kopf hämmerte. »Er war hier«, murmelte ich. Er war wirklich hier. Die Polizisten sahen sich an. Dixon schüttelte kaum merklich den Kopf, als wolle er sagen, dass das keinen Sinn ergab. Doch Walker sprach nüchtern: Wir nehmen dich mit, Bill. Es ist zu gefährlich, dich hier zu lassen. Ich nickte, unfähig zu widersprechen. Meine Beine fühlten sich an, als wären sie aus Blei, als wir das Haus verließen. Unten im Wohnzimmer fiel mein Blick noch einmal auf das Foto meines Vaters Hank, das über dem Kamin hing. Er sah ernst, fast streng in die Kamera, als wolle er mich mahnen, stark zu bleiben. Draußen warteten zwei Streifenwagen, die blauen Lichter flackerten durch die stille Nacht. Nachbarn standen auf ihren Veranden, neugierig und verängstigt zugleich. Ich wurde in den Wagen gesetzt, Dixon neben mir, während Walker vorne Platz nahm. Die Fahrt zur Wache war still. Ich drückte meine Stirn gegen die kalte Scheibe und versuchte, die Bilder loszuwerden. Max' reglosen Körper, die Blutworte an der Wand, den Schatten im Wald. Doch je mehr ich versuchte, sie zu verdrängen, desto tiefer brannten sie sich ein. Als wir an der Polizeistation ankamen, wurde ich in einen kleinen, kargen Raum geführt. Ein Tisch, zwei Stühle, eine nackte Glühbirne an der Decke. Walker und Dixon setzten sich mir gegenüber. »Bill«, begann Walker mit ernster Stimme, »wir brauchen, dass du uns genau sagst, was passiert ist. Fang von vorn an.« Ich schluckte, spürte, wie meine Hände zitterten. Es fing vor ein paar Nächten an. Ich habe Geräusche gehört, Kratzen, Schritte. Mein Kater. Er hat Dinge bemerkt, die ich nicht sehen konnte. Ich habe ein Loch im Keller gefunden, groß genug, dass ein Mensch hindurchpasst. Dann die Schreie draußen, immer näher. Und letzte Nacht war jemand im Dachboden. Er hat versucht, herunterzukommen. Ich habe den Notruf gewählt und dann war Max tot. Meine Stimme brach. Ich biss die Zähne zusammen, um nicht laut zu schluchzen. Walker sah mich prüfend an, während Dixon sich Notizen machte. Keine Sorge, Bill, wir werden das aufklären, aber ich muss dich warnen. Es gibt keine Spuren von einem Eindringling. Keine Fingerabdrücke, keine Fußabdrücke. Nur dein Kater und die Schrift an der Wand. Sie war da, rief ich verzweifelt. Jemand hat sie geschrieben, ich habe es gesehen. Doch ihre Blicke verrieten, dass sie zweifelten. Für sie war ich nur ein verängstigter Junge, vielleicht verwirrt, vielleicht traumatisiert. Ich wusste jedoch, dass es wahr war. Und noch viel schlimmer, ich spürte tief in mir, dass es noch nicht vorbei war. Der Schatten würde wiederkommen. Der Raum war stickig. Die Luft roch nach kaltem Kaffee und abgestandenem Papier. Ich saß auf dem Stuhl, die Hände auf dem Tisch, während die beiden Polizisten mich musterten. Officer Walker, der Ältere, trommelte mit seinen Fingern auf die Tischplatte, als wollte er meine Nerven auf die Probe stellen. Officer Dixon, jünger und zurückhaltender, schrieb in sein Notizbuch, ohne den Blick zu heben. Walker räusperte sich. »Also Bill, wir haben dein Haus gründlich durchsucht. Keine Anzeichen für ein Eindringen. Keine Spuren von jemandem auf dem Dachboden außer dir und deinem Kater. Keine fremden Fingerabdrücke, keine Fußabdrücke.« Ich hob den Kopf, mein Herz raste. »Aber die Schrift an der Wand, die war da. Jemand hat mit dem Blut von Max geschrieben. Ich habe es gesehen.« Walker lehnte sich zurück, verschränkte die Arme und zog eine Augenbraue hoch. »Junge, manchmal spielt uns die Angst Streiche. Trauer kann Dinge hervorrufen, die gar nicht da sind.« »Nein!« schrie ich, meine Stimme überschlug sich. »Ich habe es gesehen. Ich habe es gerochen. Max war tot und an der Wand stand, komm bald. Das bilde ich mir nicht ein.« Dixon legte sein Notizbuch zur Seite und hob beschwichtigend die Hand. »Beruhige dich, Bill. Niemand sagt, dass du lügst. Aber wir müssen alle Möglichkeiten betrachten. Es könnte sein, dass du unter Schock standest.« Walker schnaubte. »Oder dass du einfach ein Junge bist, der zu viel Zeit allein in einem alten, knarrenden Haus verbringt.« Er beugte sich vor, seine Stimme wurde leiser, aber schärfer. Vielleicht warst du auch wütend auf den Kater. Vielleicht hast du Dinge getan, die du jetzt verdrängst. Mir stockte der Atem. Wie können sie so etwas sagen? Ich würde Max niemals etwas antun. Walker musterte mich. Sein Blick war kalt. Dein Vater war ein Trinker, stimmt's? Vielleicht steckt da mehr in dir, als du denkst. Hören Sie auf, über meinen Vater zu reden, fauchte ich. Tränen traten mir in die Augen. Genug, Henry, mischte sich Dixon ein. Seine Stimme war fest. Der Junge hat etwas durchgemacht. Wir behandeln ihn nicht wie einen Verdächtigen. Walker warf ihm einen missbilligenden Blick zu, doch er schwieg. Dixon atmete tief durch, bevor er sich mir zuwandte. Bill, deine Mutter unterschreibt gerade die Papiere, damit du heute Nacht hierbleiben kannst. Nur zur Sicherheit. Wir haben eine kleine Zelle, in der normalerweise Betrunkene landen. Du wirst dort sicherer sein als in deinem Haus. Und meine Mutter? Fragte ich leise. Sie schläft heute bei deiner Tante, erklärte Dixon. Sie wollte, dass du weißt, schlaf gut, bleib sicher und dein Vater passt immer auf dich auf. Ich runzelte die Stirn. Meine Mutter sprach fast nie über meinen Vater. Diese Worte klangen fremd, fast unheimlich. Komm, sagte Dixon sanft und führte mich hinaus. Die Zelle war klein, mit einer schmalen Liege, einem Metallklo und einem vergitterten Fenster, das auf den Parkplatz hinausging. Walker saß an einem Schreibtisch gleich draußen, kritzelte Berichte und schien mich mit einem Auge ständig zu beobachten. Dixon klopfte mir auf die Schulter. »Wenn du was brauchst, ruf nach mir. Ich bin vorne im Empfangsbereich.« Die Tür fiel zu, das Schloss klickte. Ich lag auf der harten Matratze, unfähig, die Augen zu schließen. Das Neonlicht im Flur brannte grell, warf verzerrte Schatten durch die Gitterstäbe. Dann hörte ich ein leises Geräusch. Ein Kratzen, kaum wahrnehmbar. Doch es kam vom Fenster hinter mir. Ich drehte mich um und sah eine Hand. Eine blasse, knochige Hand, deren Finger langsam über das Glas glitten. Mein Atem setzte aus. Ich wollte schreien. Doch kein Laut kam heraus. Die Hand verharrte, dann klopfte es leise gegen die Scheibe. Ich taumelte zurück, prallte gegen die Gitterstäbe. Plötzlich ein Schrei von draußen, ein Kampfgeräusch, ein dumpfer Schlag, dann Stille. Und im selben Moment erlosch das Licht. Das ganze Gebäude lag in Dunkelheit. Nur das Mondlicht schimmerte schwach durch das Fenster. Ich sah, wie sich eine Gestalt vom Glas löste und in Richtung Tür bewegte. Langsam klirrte Metall. Schlüssel. Er hatte die Schlüssel zu meiner Zelle. Ich wich zurück bis in die hinterste Ecke, presste mich gegen die Wand. Das Schloss drehte sich, die Tür klickte. Doch anstatt sie zu öffnen, blieb die Gestalt einen Moment stehen. Dann schloss sich das Schloss wieder und die Schritte entfernten sich. Ich stand da. Mein Herz hämmerte. Warum? Warum hatte er mich nicht geholt? Langsam trat ich zum Fenster. Dort stand etwas geschrieben, nicht in Blut, sondern in beschlagenem Atem. Komm heim! Ich drehte mich um, stolperte nach vorn, rüttelte an den Gitterstäben. Hilfe! Dixon! Walker! Doch niemand antwortete. Ich tastete mich durch die Dunkelheit, fand schließlich Walker auf dem Boden seines Büros. Sein Hemd war voller Blut, seine Augen geschlossen. Ich griff nach seiner Taschenlampe, schaltete sie ein. Das Lichtkegel enthüllte Dixon im Flur. Auch er lag reglos, von Blut überzogen. Ich stand allein in der Station, umgeben von Toten und Schatten. Die Kälte, die mir den Rücken hinaufkroch, war schlimmer als alles zuvor. Denn ich wusste, er hätte mich holen können. Doch er wollte, dass ich nach Hause zurückkehrte. Dort würde es enden. Ich rannte hinaus in die Nacht, weg von der Polizeistation, weg von den reglosen Körpern der beiden Beamten. Meine Beine trugen mich, ohne dass ich wusste, wohin. Über Zäune, durch Gärten, über den knöcheltiefen Fluss. Alles, was ich hörte, war mein eigener Atem. Mein Herz, das wie ein Vorschlaghammer schlug, und das Flattern der Angst in meinem Kopf. Doch irgendwo in dieser panischen Flucht wusste ich genau, wo ich hin musste. Zurück in den Wald. Der Schatten hatte mich verschont. Er hatte mich nicht getötet, obwohl er es gekonnt hätte. Stattdessen hatte er mir eine Botschaft hinterlassen. Komm heim. Aber mein Zuhause war nicht nur das Haus, in dem ich lebte. Es war auch der Wald dahinter. Der Ort, an dem ich die Höhle gefunden hatte. Dort musste ich Antworten finden. Der Wald empfing mich mit Finsternis. Die Bäume ragten wie schwarze Säulen in den Himmel, das Laub verdeckte fast alles Mondlicht. Ich schaltete meine Taschenlampe ein, deren Strahl die feuchte Erde und das dichte Unterholz erhellte. Meine Schuhe versanken in Matsch, Zweige peitschten mir ins Gesicht, doch ich drängte weiter. Nach einer gefühlten Ewigkeit hörte ich das leise Plätschern, das ich schon beim ersten Mal wahrgenommen hatte. Ich bog durch ein Dickicht und stand schließlich vor der Öffnung. Die Höhle. Versteckt, fast unsichtbar, wie ein gieriges Maul, das nur auf mich gewartet hatte. Ich atmete tief durch und duckte mich hinein. Drinnen war es stickig. Der Geruch nach Moder und altem Heu brannte in meiner Nase. Der Lichtkegel meiner Lampe glitt über die Wände und mein Magen krampfte sich zusammen. Die Wände waren übersät mit Fotos, hunderte von Bildern, in unordentlichen Reihen angepinnt oder geklebt. Ich erkannte mich selbst auf jedem Einzelnen. Beim Spielen mit Freunden, beim Fahrradfahren, beim Einkaufen mit meiner Mutter. Sogar Bilder von mir im Schlaf, in meinem eigenen Zimmer. »Oh Gott«, flüsterte ich. Ich trat näher. Manche Fotos waren schon vergilbt, andere frisch. Der Schatten hatte mich nicht erst seit Wochen verfolgt. Er hatte mich seit Monaten beobachtet. Vielleicht sogar seit Jahren. In einer Ecke lagen Überreste, eine alte Decke, ein zerfetztes Kissen, leere Konservendosen. Alles deutete darauf hin, dass jemand längere Zeit hier gelebt hatte. Die Spuren waren eindeutig menschlich. Keine Tiere, keine Legenden. Ein Mensch hatte in dieser Höhle gehaust und sein Leben darauf ausgerichtet, mich zu beobachten. Meine Lampe wanderte weiter und blieb an einer Stelle hängen. In einer Nische der Höhlenwand war Blut getrocknet, dunkelbraun, fast schwarz. Davor lag ein zerknülltes Knäuel von Fell. Es war Max' Fell. Er hatte hier gekämpft, das sah ich sofort. Mein Herz zog sich schmerzhaft zusammen. Ich zwang mich, nicht wegzusehen. Neben der blutigen Nische befand sich ein schmaler Spalt. Ich leuchtete hinein und entdeckte ein Brett, das die Öffnung teilweise blockierte. Vorsichtig zog ich es weg und kroch einige Schritte hinein. Der Tunnel war eng, kaum mehr als 70 Zentimeter hoch und vielleicht einen Meter breit. Doch er war tief genug, dass sich ein Mensch darin verstecken konnte. Plötzlich verstand ich. Max hatte nicht in die Leere gefaucht. Er hatte den Schatten gewittert, der sich direkt in diesem Spalt verbarg. Der Gedanke ließ mich frösteln. Der Mensch, der mich verfolgte, hatte vielleicht genau hier gesessen, während ich noch nichts ahnend im Haus schlief. »Du hast mich die ganze Zeit beobachtet«, flüsterte ich ins Dunkel. Meine Stimme hallte von den Wänden zurück, leise und bedrohlich. Ich kroch zurück in die Haupthöhle. Mein Atem ging schnell und ich spürte, wie Panik in mir hochstieg. Doch gleichzeitig breitete sich etwas anderes in mir aus. Wut. Ich war es leid, das Opfer zu sein, das Kaninchen, das von einem Jäger gehetzt wurde. Ich packte ein Foto von der Wand, ein Bild von mir beim Schlafen und zerknüllte es in meiner Hand. »Nicht mehr«, knurrte ich. »Das hier ist vorbei.« Die Höhle war leer, das wusste ich. Aber ich spürte, dass der Schatten nicht weit sein konnte. Er hatte mich hierher gelockt. Er wollte, dass ich die Wahrheit sah. Und er wollte, dass ich zurückkehrte, um das Spiel zu Ende zu bringen. Draußen rauschte der Wind durch die Bäume, ließ die Blätter wie Flüstern klingen. Ich trat aus der Öffnung, blickte zurück in das schwarze Loch und schwor mir, dass ich den Schatten nicht mehr davonkommen lassen würde. Als ich durch das Dickicht zurückging, war der Wald nicht mehr nur ein Ort der Angst. Er war ein Schlachtfeld. Und ich wusste, dass die nächste Begegnung unausweichlich war. Ich verließ den Wald mit zitternden Knien, die Taschenlampe noch immer in der Hand. Die Höhle, die Fotos, das Blut. All das hatte mir die Wahrheit gezeigt. Ich war kein zufälliges Opfer. Ich war Zielscheibe. Jede Bewegung, jeder Atemzug war beobachtet worden. Und jetzt wusste ich, dass der Schatten wollte, dass ich heimkehrte. Mein Haus stand da wie immer, die alten Backsteinmauern im Mondlicht grau und kalt. Aber es wirkte verändert. Nicht mehr wie mein Zuhause, sondern wie eine Falle, die nur auf den Moment wartete, in dem ich hineingehen würde. Ich blieb einen Moment im Garten stehen, lauschte dem Wind, der durch die Bäume fuhr. Dann setzte ich einen Fuß vor den anderen und betrat das Haus durch die Hintertür. Kaum war ich über die Schwelle getreten, umfing mich tiefe Dunkelheit. Das Licht funktionierte nicht. Der Strom war tot. Ich tastete nach dem Schalter, drückte ihn mehrfach. Nichts. Der Schatten hatte den Strom gekappt. Bewusst. Damit ich nichts sah, damit er die Kontrolle hatte. Die Taschenlampe war meine einzige Rettung. Der Strahl huschte über die Küche. Keine Messer, keine Werkzeuge, nichts, womit ich mich verteidigen konnte. Die Polizei hatte nach den Vorfällen alles entfernt. Ich war wehrlos. »Willst du, dass ich hier sterbe?« flüsterte ich ins Dunkel. Meine eigene Stimme hallte mir fremd entgegen. Ich durchquerte das Wohnzimmer. Der Fernseher war zu schwer. Die Lampe aus billigem Plastik, nutzlos als Waffe. An der Wand hing noch immer das Bild meines Vaters. Hank sah mich ernst an, so als wollte er mich prüfen. Ich blieb kurz davor stehen und ballte die Fäuste. »Dad, wenn du mich wirklich noch beschützt, dann hilf mir jetzt.« Dann hörte ich es. Schritte. Oben, direkt über mir. Langsam, bedächtig, wie das Kratzen einer Feder über Papier. Das war der Dachboden. Genau dort wartete er. Ich schluckte, spürte, wie mir der Schweiß den Rücken hinablief. Alles in mir schrie, wegzulaufen. Doch ich ging die Treppe hinauf. Jede Stufe knarrte. Jeder Schritt hallte wie ein Trommelschlag in der Stille. Die Luke zum Dachboden stand offen. Das Holz hing herab wie ein aufgesperrtes Maul. Ich hob meine Lampe und etwas fiel vor mir zu Boden. Ich zuckte zusammen. Es war ein Baseballschläger. Alt, das Holz abgenutzt, der Griff abgegriffen von vielen Händen. Darin war ein Name eingeritzt. Dickie Jr. »Wer zum Teufel bist du?« flüsterte ich. Doch eine Antwort bekam ich nicht. Nur die Finsternis. Ich hob den Schläger auf. Er lag schwer und fest in meiner Hand. Ein Stück Vergangenheit, das jemand absichtlich für mich zurückgelassen hatte. Vielleicht war es eine Waffe, vielleicht nur ein Hohn. Aber ich wusste, dass ich ihn brauchen würde. Langsam stieg ich die schmale Treppe zum Dachboden hinauf. Der Strahl meiner Lampe tanzte über die Balken, und da war er. Ein paar Meter entfernt stand die Gestalt, ganz in Schwarz gekleidet, mit einer Maske, die sein Gesicht verbarg. Er war groß, aber nicht übermenschlich, breit, aber nicht unbesiegbar. In diesem Moment begriff ich. Er war kein Dämon, kein Geist, nur ein Mensch. Ein Mensch, der beschlossen hatte, ein Monster zu sein. Er zog ein Messer, die Klinge blitzte im Licht. Dann rannte er los. Ich stolperte zurück, schwang den Schläger wild durch die Luft. Holz krachte gegen Metall, Funken sprühten, als er die Klinge gegen den Schläger schlug. Er schnitt nach mir, die Spitze der Klinge riss mir die Haut am Arm auf. Schmerz brannte, Blut tropfte, aber der Schmerz holte mich zurück in die Realität. Ich war nicht machtlos. »Du kriegst mich nicht!« schrie ich und schlug erneut. Der Schläger traf seinen Arm. Er taumelte, fing sich aber sofort wieder. Ich wich weiter zurück, Schritt für Schritt, bis ich im hinteren Teil des Dachbodens stand. Dort, wo ich als Kind schon über lose Dielen gestolpert war. Ich hoffte, er würde denselben Fehler machen, und er tat es. Sein Fuß rutschte über eine morsche Planke, er stolperte nach vorn. Ich nutzte den Moment, holte aus und schlug den Schläger mit aller Kraft gegen seinen Kopf. Ein dumpfer Knall hallte, er stürzte zu Boden. Ich stand keuchend da, das Holz fest in den Händen. Meine Arme zitterten, meine Beine wollten mich kaum tragen. Vor mir lag der Schatten, bewusstlos oder tot, ich wusste es nicht. Dann hörte ich Schritte hinter mir, weitere Schritte. Ich wirbelte herum und sah eine zweite Gestalt, ebenfalls in Schwarz, ebenfalls maskiert, ebenfalls mit einem Messer bewaffnet. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Zwei. Es hatte von Anfang an zwei von ihnen gegeben. Langsam kam der zweite Angreifer näher, und mir wurde klar, das Spiel war noch lange nicht vorbei. Der zweite Schatten stand oben auf der Treppe, das Messer fest in der Hand. Mein Puls raste, ich drückte mich in die Ecke des Dachbodens, noch immer den Baseballschläger umklammert. Hinter mir lag der erste Angreifer, benommen, aber nicht tot. Ich hörte sein schweres Stöhnen, als er sich zu regen begann. Ich war in der Falle. »Lasst mich in Ruhe!« schrie ich, doch meine Stimme klang hohl, beinahe kindlich in der stickigen Luft. Die zweite Gestalt trat näher, langsam, fast genießerisch. Dann geschah etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Sie griff mit beiden Händen an die Maske, zog sie vom Gesicht, und darunter kam das Gesicht einer Frau zum Vorschein. Ihr Haar war zerzaust, die Haut blass, die Augen voller Zorn und Wahnsinn. Ich erkannte sie sofort. »Mrs. Hannigan«, stammelte ich. Sie nickte kaum merklich, und in diesem Augenblick riss auch der erste Schatten seine Maske herunter. Darunter war ein Mann mit eingefallenen Wangen und einem Blick, der gleichzeitig leer und hasserfüllt wirkte. Richard Hannigan. Die Hannigans waren Nachbarn gewesen, die drei Straßen weiter gewohnt hatten. Jeder in der Stadt kannte sie. Ihre Tochter Emily war vor vielen Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Damals war ich noch ein Baby gewesen. Man hatte gesagt, ihr Vater sei danach fortgegangen, während Marjorie Hannigan allein zurückblieb. Ich hatte nie viel darüber nachgedacht. Doch nun stand das Ehepaar vor mir, und sie hatten sich als meine Verfolger offenbart. »Warum?« keuchte ich, das Holz des Schlägers in den verschwitzten Händen. »Warum tut ihr das?« Marjorie trat näher, ihre Augen glänzten. Am 7. Juni des Jahres 1983 schenkte Gott dieser Stadt einen Sohn. Dich. Einen Monat später, am 7. Juli, schenkte er uns eine Tochter. Emily. Ihr seid zusammen aufgewachsen, fast wie Geschwister. Wir haben uns ausgemalt, wie ihr eines Tages heiratet und eine Familie gründet. Ihre Stimme brach kurz, bevor sie weitersprach. Doch dein Vater, dieser Trunkenbold, hat uns alles genommen. Er hat Emily getötet. Mein Magen zog sich zusammen. Ich hatte den Unfall gekannt, aber nicht in dieser Härte. Mein Vater Hank war in jener Nacht betrunken gefahren, und es war kein Geheimnis, dass er oft getrunken hatte. Doch er war ebenfalls bei dem Unfall gestorben. Dass die Hannigans mich nun dafür verantwortlich machten, konnte ich nicht begreifen. »Es war nicht meine Schuld«, rief ich verzweifelt. »Ich war ein Baby. Ich hatte nichts damit zu tun.« Richard richtete sich auf, das Messer noch immer in der Hand, sein Gesicht verzerrt vor Wut. »Ein Leben für ein Leben. Dein Vater nahm uns unsere Tochter, und wir nehmen jetzt, was uns zusteht. Dich.« Ich wich zurück, suchte verzweifelt nach einem Ausweg. »Das ist Wahnsinn. Ihr glaubt wirklich, dass mein Tod eure Tochter zurückbringt?« Marjorie schüttelte den Kopf, aber ihr Blick war eiskalt. »Es bringt sie nicht zurück. Doch es macht die Rechnung wieder gerade.« Ihre Worte ließen mich erstarren. Für sie war mein Leben nur ein Tauschgeschäft, eine makabre Form von Ausgleich. Ich hob den Baseballschläger, versuchte, meine Stimme fest klingen zu lassen. »Wenn ihr mich wollt, müsst ihr kämpfen«, Richard schnaubte. »Das werden wir.« Er stürmte nach vorn, das Messer erhoben. Ich wich aus, der Schläger krachte gegen seinen Arm, das Messer fiel zu Boden. Er schrie, griff sich den Unterarm und für einen Moment war er ausgeschaltet. Doch Marjorie kam sofort nach. Ihre Bewegungen waren schneller, zielgerichteter. Ich blockte ihren Hieb mit dem Schläger, das Holz knallte gegen das Metall des Messers, Funken sprühten. »Hör auf!« rief ich, doch sie drängte mich weiter zurück. Ich stolperte, beinahe wäre ich gefallen, doch dann fiel mir der lockere Bodenbalken ein, den ich als Kind oft verflucht hatte. Ich lockte sie in die Ecke, und als sie den Schritt machte, rutschte ihr Fuß weg. In diesem Moment holte ich aus und schlug den Schläger gegen ihre Schulter. Sie schrie auf und stürzte zu Boden. Richard brüllte vor Wut, raffte sein Messer auf und stürmte erneut auf mich zu. Doch bevor er mich erreichte, krachte die Haustür unten auf. Laute Schritte polterten die Treppe herauf. Stimmen, Befehle. Officer Walker stand plötzlich in der Luke, seine Waffe gezogen. »Runter mit den Messern! Sofort!« Richard erstarrte. Marjorie stöhnte am Boden, während Blut von ihrer Schulter tropfte. Langsam hob Richard das Messer und in derselben Sekunde donnerte ein Schuss. Der Knall war ohrenbetäubend und Richard sackte zu Boden. Ich stand zitternd in der Ecke, der Schläger noch immer in der Hand. Walker stürmte vor, gefolgt von Officer Dixon, der bleich, aber lebendig wirkte. »Alles in Ordnung, Bill?« fragte Dixon keuchend. Ich nickte schwach. »Sie wollten mich umbringen, weil mein Vater ihre Tochter getötet hat.« Walker blickte auf die beiden Hannigans, dann zurück zu mir. »Es ist vorbei, Junge. Es ist vorbei.«
Die Stunden nach dem Kampf auf dem Dachboden verschwammen zu einem Nebel aus Blaulicht, hektischen Stimmen und dem metallischen Geruch von Blut. Richard Hannigan war noch vor Ort an seinen Verletzungen gestorben. Marjorie hingegen überlebte. Sie wurde abtransportiert, schreiend und lachend zugleich, als wäre sie in einer Welt gefangen, die nur sie verstand. Für die Polizei war der Fall gelöst. Ein durchgedrehtes Ehepaar, das aus Trauer und Rachsucht zum Äußersten gegangen war. Für mich jedoch fühlte es sich nicht nach einem Ende an. Meine Mutter kam noch in derselben Nacht zurück. Sie umklammerte mich, als wollte sie mich nie wieder loslassen. Tränen liefen ihr über das Gesicht, während ich in ihren Armen zitterte. »Es ist vorbei, Bill«, flüsterte sie. »Wir sind jetzt sicher.« Doch ihre Worte erreichten mich nicht. Immer wieder sah ich die Fotos in der Höhle vor mir, das Fell von Mox, die Worte an der Wand. Der Gedanke ließ mich nicht los. Wenn die Hannigans die Täter waren, warum hatten sie mich so lange beobachtet, statt zuzuschlagen? Und warum hatte ich manchmal das Gefühl gehabt, dass noch jemand anderes im Spiel war? In den Tagen danach packten wir unsere Sachen. Meine Mutter wollte nicht länger in diesem Haus bleiben und ich stimmte ihr zu. Die Mauern wirkten vergiftet. Jeder Knarren des Holzes ließ mich an die Schreie in der Nacht denken. Noch bevor eine Woche vergangen war, saßen wir in einem Umzugswagen, der uns weit wegbringen sollte. Officer Walker verabschiedete sich ernst, doch sein Ton war deutlich wärmer als noch vor Tagen. »Pass gut auf dich auf, Junge. Du hast mehr Mut bewiesen, als viele Erwachsene es könnten.« Officer Dixon drückte mir die Hand. »Bleib fern von alten Kellern und Dachböden, hörst du? Manchmal sollte man Orte meiden, die einem nur Schatten bringen.« Ich nickte. Doch in meinem Kopf hallten seine Worte nach. Denn da war etwas Merkwürdiges. Ich hatte ihm nie von der Höhle im Wald erzählt. Und doch sprach er davon, als wüsste er genau, was ich dort gefunden hatte. Wir fuhren davon und die Stadt verschwand im Rückspiegel. Ich schwor mir, nie zurückzukehren. Die Jahre vergingen. Ich wurde erwachsen, zog in eine andere Stadt, baute mir ein neues Leben auf. Ich heiratete, wurde Vater. Das Grauen von damals verblasste, wurde zu einer Geschichte, die ich mir selbst manchmal nicht mehr ganz glaubte. Nur nachts, wenn die Schatten an den Wänden zu groß wirkten, kehrte die Erinnerung zurück. 25 Jahre später, es war ein ruhiger Nachmittag, erhielt ich ein Paket vor der Tür. Kein Absender, kein Poststempel, nur ein brauner Karton, ordentlich zugeklebt. Meine Frau stellte ihn mir auf den Küchentisch, während unser kleiner Sohn im Wohnzimmer spielte. »Erwartest du etwas?«, fragte sie. »Nein«, murmelte ich und öffnete den Karton. Darin lag ein Kätzchen, schwarz-weiß, mit einem vertrauten Muster im Fell. Es sah aus wie Max. Es miaute leise, neugierig, fast fröhlich. Mein Sohn kam herbeigerannt, seine Augen strahlten. »Papa, können wir ihn behalten?« Ich konnte nicht antworten. Mein Blick fiel auf den Boden des Kartons. Dort lag ein Foto. Es zeigte zwei Männer, einen älteren mit strengem Blick und einen jüngeren, der ihm auffallend ähnlich sah. Auf der Rückseite stand in krakeliger Schrift »Richard Hannigan« und sein Sohn Richard Dickie Hannigan Jr. Mein Blut gefror. All die Jahre hatte ich geglaubt, es wäre vorbei. Doch nun wurde mir klar, dass die Geschichte nie geendet hatte. Der Name, eingeritzt in den Baseballschläger, den ich im Dachboden gefunden hatte, Dickie Jr., bekam plötzlich eine grausame Bedeutung. Ich starrte das Foto an, während das Kätzchen laut schnurrte und sich an meinem Sohn rieb. Meine Hände zitterten. Ich spürte, wie die Vergangenheit mich einholte. Officer Dixons Worte schossen mir wieder durch den Kopf. »Bleib fern von Kellern, Dachböden und Höhlen im Wald.« Er hatte damals Dinge gewusst, die er nicht hätte wissen dürfen. Hatte er mich gewarnt? Oder war er Teil von etwas Größerem gewesen? Ich legte das Foto auf den Tisch, das Miauen des Kätzchens drang in meine Ohren, wurde lauter, schriller, wie ein Echo aus der Vergangenheit. Meine Frau lächelte. »Er sieht süß aus. Es ist, als hätte uns jemand ein neues Familienmitglied geschenkt.« Ich erwiderte ihr Lächeln nicht. Stattdessen starrte ich in die Augen des Kätzchens. Grün, leuchtend, wie die Augen von Max damals. Und tief in mir wusste ich, das Erbe der Hannigans war noch nicht beendet. Der Schatten hatte nur gewartet. Und diesmal war nicht ich allein in Gefahr, sondern meine ganze Familie.